Die Radio Wissen. Update.
Jeder soll erfahren, dass die Ägypter ein Schutzschild zum Bewahren der Landessicherheit und ein Schwert zum Erschlagen des Terrors und Extremismus haben.
Nicht mit Schwert und Schild, wie der Militärsprecher das sinnbildlich beschreibt, aber mit Kampfflugzeugen hat Ägypten die mutmaßliche Hinrichtung von 21 ägyptischen Christen gerächt und sich in den internationalen Kampf gegen die Terrormiliz IS eingeschaltet. Ägypten, Libyen und der Terror sind ein Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Ägypten behält sich vor, zur rechten Zeit und mit den gebührenden Mitteln eine Antwort auf das Verbrechen dieser Mörder zu finden, die nicht über die geringsten moralischen und menschlichen Werte verfügen.
Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi hatte schon kurz nachdem das Video von der Hinrichtung gestern im Netz auftauchte, Rache angekündigt. Und die kam ziemlich schnell. Bis zum frühen Morgen flogen ägyptische Kampfflugzeuge Angriffe auf Stellungen der Terrormiliz IS in Libyen. Dort, wo die Terroristen ihre Geiseln ermordet haben sollen. Wahrscheinlich handelt es sich um ägyptische Gastarbeiter in Libyen, die vor einigen Wochen vom IS entführt wurden. Der ehemalige ägyptische Geheimdienstgeneral Samar Saif al-Jazal glaubt, dass die Terroristen mit der Hinrichtung Unfrieden in Ägypten stiften wollten zwischen Christen und Muslimen.
Die Entführer hoffen, dass die Christen dem Präsidenten unterstellen, er habe nicht genug getan, um die Verschleppten zu retten. Das ist der Gedanke dahinter, dass sie nur Christen entführt haben, um Ägypten zu destabilisieren. Al-Qaida im Irak hat einst Schiiten und Sunniten gegeneinander aufgehetzt. Und das versucht der IS jetzt hier in Ägypten zu wiederholen, zwischen Christen und Muslimen.
Christen machen bis zu 10% der ägyptischen Bevölkerung aus. Sie sehen sich benachteiligt, weil sie zum Beispiel selten wichtige Posten im Staatsdienst oder der Justiz bekommen und es für den Bau von Kirchen im Gegensatz zu Moscheen strenge Auflagen gibt. Mit den Luftangriffen und der angeordneten Staatstrauer stellt sich Präsident al-Sisi demonstrativ hinter sie. Hinter den Angriffen auf den IS stecken aber wohl auch noch weitere Motive. Auf der Sinai-Halbinsel im Osten Ägyptens haben es Sicherheitskräfte seit Monaten mit islamistischen Aufständischen zu tun. Und im westlichen Nachbarland Libyen rücken die IS-Terroristen weiter auf die ägyptische Grenze zu. In Libyen selbst ist die Lage nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi vor über 3 Jahren mehr als instabil. 2 Regierungen kämpfen um die Macht, eine international anerkannte im ostlibyschen Tobruk und eine islamistische Gegenregierung in der Hauptstadt Tripolis. Frankreichs Präsident François Hollande und sein ägyptischer Amtskollege al-Sisi haben jetzt eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats gefordert. Die libysche Tobruk-Regierung bittet im Ausland schon seit langem um Hilfe.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Stimmt so, schreibt bei tagesschau.de. Ob die Angriffe gut oder eher kontraproduktiv sind, beurteilen wir später. Die Sprache ist aber schon mal richtig. Das versteht der IS mit Sicherheit. Auch HKL001 meint. Und wer hier auch nur ansatzweise der Meinung ist, dass Gewalt gegen IS nicht in Ordnung ist, weil es halt nicht menschlich ist, der sollte sich fragen, ob er ein realistisches Bild von dieser Welt hat. Auf FAZ.net kommentiert Christoph Panitz: Man kann darüber nur noch fassungslos den Kopf schütteln. Es ist die perverse Allmachtsdemonstration einer verbrecherischen Clique. Statt des Islams könnte sie auch die ADAC-Mitgliedschaft dafür reklamieren, denn es geht nur um Morden um des Mordens willen durch fanatisierte Verbrecher. Alles andere ist vorgeschoben. Und Fetz hat für Libyen auf tagesschau.de nur noch wenig Hoffnung. Der mit Bomben unterstützte arabische Frühling war für viele von Anfang an ein Euphemismus. Um beim Bild zu bleiben, nach dem Frühling kam ohne Sommer und Herbst der Winter. Das völlig zerstörte Libyen ist zu einem anarchischen Staat verkommen. Hoffentlich weitet sich das Problem nicht noch mehr aus.
Was sonst noch wichtig war?
Tag der Trauer in Dänemark. Nach den Anschlägen von Kopenhagen mit 2 Toten gedenken heute tausende Menschen der Opfer. Aber auch die Ermittlungen gehen weiter. Inzwischen sind 2 mutmaßliche Helfer verhaftet worden. Sie sollen den Attentäter unter anderem mit Waffen versorgt haben. Über den 22-Jährigen selbst ist heute in den dänischen Medien mehr bekannt geworden. Seine Eltern sollen Palästinenser sein und er selbst soll mal gesagt haben, dass er Juden hasst. Die Anschläge in Dänemark, aber auch die von Paris im Januar waren heute auch Thema beim Karneval in Deutschland. In Köln war ein Charlie Hebdo-Wagen für den Rosenmontagszug zuerst gestrichen worden. Jetzt gab es aber doch einen Ersatz mit einem abgeholzten Stiftewald und einem Clown, der einen Buntstift wachsen lässt. Für die Narrenfreiheit.
Ich glaube, gerade im Karneval darf man sich sowas nicht nehmen lassen.
Ist eine wichtige Sache auf jeden Fall und das sollte man nicht vernachlässigen. Auch wenn man damit provoziert, sollte man trotzdem machen.
Schon okay. Ich meine, es ist ja Karneval und die waren immer ein bisschen kritisch und ich finde es okay.
In Braunschweig war gestern der Karnevalsumzug wegen einer Terrorwarnung abgesagt worden. Im Osten der Ukraine wird der Fahrplan für einen Frieden immer mehr in Frage gestellt. Sowohl die ukrainische Armee als auch die Separatisten wollen ihre schweren Waffen erstmal doch nicht abziehen. Beide Seiten werfen sich vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Vor allem in Debaltseve wird weiter gekämpft. Unser Korrespondent Horst Kleuser berichtet für uns über die Ukraine. Gibt's denn gar keine Entspannung?
An den anderen Stellen der Front kann man das schon sagen. Aber in diesem Ort Debaltseve, da sieht es wohl menschlich ganz, ganz schrecklich aus. Uns erreichen jetzt Meldungen von Soldaten, die dort eingeschlossen sind. Das klingt schon sehr verzweifelt. Wir werden hier angegriffen. Warum kommt denn keine Verstärkung? Und die Gegenseite hat wiederum gesagt, wenn ihr euch ergebt, dann könnt ihr gehen, lasst die Waffen zurück. Wenn ihr das nicht tut, werden wir euch vernichten.
Das klingt ziemlich kompromisslos. Gibt es denn doch noch Hoffnung, dass sich bis morgen noch was tut?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn im Grunde ist das die einzige Chance, um überhaupt mit den anderen mindestens genauso wichtigen Dingen fortzufahren. Man muss die Grenze kontrollieren, man muss die Waffen weit auseinanderschieben, 50, 70 Kilometer auf jeder Seite, sodass ein Korridor von 100 Kilometern entsteht. Aber schon gestern ließen die Separatisten ja die OSZE, sie hat sich da sehr drüber beklagt, nicht in diese Gegend hinein. Die haben einfach zugemacht. Aber alle anderen Dinge hängen an der Waffenruhe. Ich hoffe, dass irgendwann Vernunft einkehrt und tatsächlich jetzt auch nicht mehr weiter gekämpft wird.
Um Druck auf Russland und die Separatisten zu machen, hat die Europäische Union ihre Sanktionen heute wie geplant ausgeweitet. Nach der Wahl in Hamburg haben die Bundesparteien den Tag heute genutzt, um über den Sieg der SPD und das eigene Abschneiden zu diskutieren. Aus Berlin berichtet für uns Sabine Müller.
Es ist ein bitteres Ergebnis, sagt CDU-Chefin Merkel ohne Schönreden. Ihre Erklärung, wenn der Amtsinhaber keine Fehler macht, sind die Machtoptionen klein. SPD-Parteichef Gabriel sieht das Hamburger Ergebnis als Ermutigung und als Lehre dafür, dass Wirtschafts- und Sozialkompetenz zusammengehören. Die Bundesgrünen lassen die Muskeln spielen. Rot-Grün in Hamburg gerne, aber nicht um jeden Preis. Die Inhalte müssten stimmen, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Die Bundes-FDP fühlt sich durch den Erfolg in Hamburg bestätigt. Die Liberalen seien nicht zu ersetzen, schon gar nicht durch die AfD. Die Alternative für Deutschland freut sich über den ersten Einzug in ein westdeutsches Parlament, streitet aber intern weiter, unter anderem darüber, welche Wähler sie eigentlich ansprechen will.
In Brüssel sitzen seit dem Nachmittag die Eurofinanzminister mit ihrem Kollegen aus Griechenland zusammen. Die Erwartungen an Yannis Varoufakis sind groß. Diesmal soll er detaillierte Pläne auf den Tisch legen, wie er die Schuldenkrise seines Landes lösen will. Das hat ein Sprecher der Bundesregierung noch einmal klargemacht. Letzte Woche hatte Varoufakis für einen Eklat gesorgt, weil er keine konkreten Vorschläge dabei hatte, wie Griechenland ab März über die Runden kommen will, ohne die internationalen Hilfsgelder.
Was noch wichtig wird.
Der russische Präsident Wladimir Putin besucht morgen Ungarn. Es ist das erste Mal seit vielen Monaten Ukraine-Krise, dass Putin wieder in die EU kommt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán fährt seit einiger Zeit eine Art Schlingerkurs zwischen Russland und der EU. Einerseits hat Orbán die Sanktionen gegen Russland mitbeschlossen, andererseits lässt sich die ungarische Regierung von Russland den Ausbau eines Atomkraftwerks bezahlen. Orbán hat außerdem eine ähnliche Auffassung von Demokratie wie Putin. Sie muss nicht unbedingt liberal sein. Offiziell geht es bei den Gesprächen morgen um Gaslieferungen. In der ungarischen Hauptstadt Budapest soll es heute Abend eine Demo gegen den Putin-Besuch geben.
Und sonst in der Welt?
In sozialen Fragen gilt Schweden eigentlich als vorbildlich. Wenn es aber um die Inhaftierung von Jugendlichen geht, sieht es schlecht aus. In Schweden dürfen Minderjährige nämlich wie Erwachsene in U-Haft isoliert werden. Das heißt, 22 von 24 Stunden sind sie ohne Kontakt zu anderen Menschen. Sie dürfen also ihre Eltern nicht sehen und auch der Kontakt zu den Wachen ist auf das Nötigste beschränkt. Damit will das schwedische Rechtssystem verhindern, dass ein Angeklagter beeinflusst wird und seine Aussage verändert. Die Aussage vor Gericht zählt dort mehr als die bei der Polizei direkt nach der Festnahme. Allein 2011 kamen deshalb mehr als 3000 Kinder und Jugendliche in Schweden in Isolationshaft. Unter anderem die UNO verlangt seit längerem, dass das verboten wird. Norwegen und Dänemark haben diese Praxis inzwischen verboten. Als Konsumenten sind Chinesen wegen ihres Geldes in vielen internationalen Städten sehr willkommen, nicht so in Hongkong. Dort gibt es inzwischen eine Protestbewegung gegen die Kunden vom Festland. Der Grund, anders als zum Beispiel in Paris, London oder New York, kaufen die Festlandchinesen in Hongkong keine Luxusgüter, sondern Produkte des täglichen Gebrauchs. Die Zeitung South China Morning Post vermutet, dass es daran liegt, dass die Waren in Hongkong günstiger sind und die Festlandchinesen der Qualität mehr trauen als zu Hause. Die Hongkonger ärgern sich. Zum einen, weil die Geschäfte mit Festlandchinesen überfüllt sind, die sie auch noch als sehr unhöflich empfinden. Zum anderen, weil viele vermuten, dass einige Chinesen ihre Einkäufe zu Hause teurer weiterverticken. Moskau hat viele Muslime, aber zu wenige Moscheen. Das berichtet Radio Free Europe auf seinem Blog Transmission. In dem Artikel geht es um ein neues Projekt, das Abhilfe schaffen soll. Über Crowdfunding soll Geld gesammelt werden, um Muslimen mobile Moscheen zur Verfügung zu stellen. Insgesamt 8 Wohnmobile sollen zu jeweils einem kleinen Gebetsraum inklusive Waschraum umgebaut werden. 6 Anhänger sollen in Geschäftsvierteln in der Innenstadt aufgestellt werden. 2 weitere sind dafür gedacht, dass sie bestellt werden können. Laut dem Blog sind von den knapp 12 Millionen Einwohnern Moskaus 2 Millionen Muslime. Für sie gibt es nur wenige Moscheen, sodass viele an religiösen Feiertagen auf den Straßen vor den Gebetshäusern beten.
Wissensnachrichten.
Bis 1975 war man in Deutschland offiziell erst mit 21 erwachsen. Wirkt total altmodisch, vielleicht. Aber vielleicht kam das der Wirklichkeit ein bisschen näher. Das meint zumindest die amerikanische Psychologin Beatrice Luna. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten. Wie kommt die Frau da drauf?
Ja, die Frau forscht seit Jahren als Psychologin an der Uni in Pittsburgh und sie interessiert besonders, wie der Zusammenhang ist zwischen geistiger Entwicklung und der Reife des Gehirns. Und sie meint, dass das Gehirn heute länger im Stadium von Heranwachsenden bleibt. Genauer gesagt bis Mitte 20.
Und hat sie dafür auch eine Erklärung präsentiert?
Ja, sie glaubt, dass erwachsenes Verhalten nicht so viel mit der Entwicklung des Gehirns zu tun hat, wie man bisher dachte, sondern dass erwachsenes Verhalten viel mehr davon abhängt, ob verschiedene Gehirnfunktionen gleichzeitig aktiviert sind und die verschiedenen Regionen des Gehirns sozusagen zusammenarbeiten müssen. Dann schaltet das Gehirn nämlich in eine Art Stabilitäts- und Verlässlichkeitsmodus um.
Und wann passiert das? Also wann wird dieser Schalter umgelegt?
Ja, zum Beispiel, wenn man heiratet oder Kinder kriegt, also in Situationen, in denen man Verantwortung übernehmen muss. Man könnte auch sagen, das Gehirn und der Mensch wachsen mit ihren Aufgaben. Also man wird erwachsen, wenn man erwachsen werden muss. Und das passiert eben heute tendenziell eher später als so in der Generation unserer Eltern und Großeltern. Und wenn man erwachsen wird, heißt das auch, dass man weniger Risiken eingeht, weil das Gehirn dann, wie gesagt, in so einem Stabilitäts- und Verlässlichkeitsmodus ist.
Wenn man erwachsen wird, geht es ja auch irgendwann um die Partnersuche. Und da spielt anscheinend für viele Männer die Größe des Hinterns der Frauen eine entscheidende Rolle.
Ja, Psychologen aus den USA, der Türkei und dem Libanon haben in Versuchen herausgefunden, dass die meisten Männer tatsächlich Frauen attraktiver finden, deren Po ein bisschen raussteht. Dabei geht es aber nicht so sehr darum, wie groß der Hintern ist, sondern vielmehr um den Krümmungsgrad der unteren Lendenwirbelsäule. Denn je höher dieser Krümmungsgrad ist, desto mehr steht der Hintern ab. Der ideale Winkel laut den Wissenschaftlern für die Krümmung liegt demnach bei 45,5 Grad.
45,5 Grad hört sich irgendwie seltsam an. Wieso macht das den Popo attraktiver?
Die Wissenschaftler begründen diese Erkenntnis tatsächlich evolutionstheoretisch. Sie sagen, dass diese Krümmung der unteren Lendenwirbelsäule das Ergebnis evolutionärer Anpassung ist. Denn als die Menschen irgendwann angefangen haben, auf 2 Beinen zu gehen, haben die Frauen sich dieser veränderten Belastung angepasst, indem sie die Krümmung ihrer unteren Lendenwirbelsäule erhöht haben. So konnte die Frau bei einer Schwangerschaft dann das Gewicht des Fötus besser im Bauch verteilen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob du auf 2 Beinen gehst oder auf 4. Sonst wäre nämlich die Gefahr größer gewesen, Probleme mit der Hüfte oder Rückenschmerzen zu kriegen. Und dann wären die Frauen ausgefallen und hätten den Männern nicht mehr bei der Nahrungssuche helfen können. Und durch die verstärkte Krümmung der unteren Lendenwirbelsäule ist es für Frauen wohl auch einfacher geworden, mehrere Schwangerschaften zu verkraften.
Völlig anderes Thema. Wer studieren will, braucht das Abitur. Aber viele mit Abitur wollen anscheinend gar nicht studieren.
Ja, das ist so. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat jeder dritte Abiturient keine Lust zu studieren. In Bayern immerhin jeder fünfte.
Warum ist das so?
Das haben sich auch Forscher vom Wissenschaftszentrum Berlin gefragt und das mal genauer untersucht. Und dabei ist rausgekommen, wer trotz Abi nicht studieren geht, hat meistens einfach keine so gute Note. Aber es spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie weit die nächste Uni weg ist. In Westdeutschland wird es schon schwierig, wenn die nächste Uni 10 Kilometer weit weg ist. In Ostdeutschland erst ab 40 Kilometern. Wie viel Geld die Eltern haben, ist bei der Frage ziemlich egal. Und Abiturienten mit Migrationshintergrund gingen häufiger an die Uni als die anderen.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht ziehen im Osten und Südosten Wolken auf. Es bleibt aber trocken bei 2 bis minus 6 Grad. Morgen scheint im Osten wieder die Sonne. Im Westen und in der Mitte gibt es zwar mehr Wolken, es soll aber überall trocken bleiben. Das alles bei 3 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.